So, jetzt ist es richtig.
Okay, perfekt. Ich wollte nur fragen, bleiben wir beim Sie oder wollen wir uns duzen? Wie passt das?
Wir können uns gerne duzen. Okay. Finde ich viel angenehmer.
Ja, ich finde das auch schöner fürs Gespräch. Also ich bin Christina.
Katja.
Freut mich. Super. Dann mit dem Sprachrekorder geht jetzt auch alles soweit?
Ja, läuft.
Super. Okay, dann kann ich jetzt anmoderieren und sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper. Heute wieder im digitalen Raum und ich habe das Vergnügen, heute mit dir zu sprechen. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo und erstmal guten Morgen, Christina, und danke für die Einladung, dass ich heute mit dir plappern darf, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja, ich bin Katja Dörner, ich bin 44 Jahre alt, ursprünglich mal aus dem Westerwald, aber jetzt schon seit mehr als 2 Jahrzehnten Bonnerin. Bin verheiratet, habe einen 5-jährigen Sohn, bin seit 2009 Bundestagsabgeordnete der Grünen und auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und zurzeit habe ich noch ein ganz besonderes Abenteuer am Laufen. Ich kandidiere als Oberbürgermeisterin in Bonn und da sind wir jetzt gerade richtig in den Wahlkampf gestartet, sind also spannende Zeiten.
Okay, das stelle ich mir interessant vor. Vor allem die Kombi ist wahrscheinlich ziemlich kräftezehrend, oder?
Ja, auch insbesondere in Corona-Zeiten. Ich bin bei der Bundestagsfraktion ja Kinder- und Familienpolitische Sprecherin und das Thema, wie geht es eigentlich den Kindern und wie geht es den Familien in der Corona-Krise, hat uns natürlich sehr beschäftigt und beschäftigt uns weiterhin. Also hatte ich auch in Berlin richtig viel zu tun. Wir haben da auch viel parlamentarisch zugearbeitet und gleichzeitig so einen großen Wahlkampf in Bonn hier vor Ort vorzubereiten. Also das hat mich schon ordentlich ans Arbeiten gebracht.
Und wann genau finden die Wahlen in Bonn statt?
Die sind am 13. September. Das ist die Kommunalwahl, also die Stadträte werden gewählt und auch die Bezirksvertretungen und die Oberbürgermeisterinnen und die Landrätin.
Wow, das klingt nach einer Menge Kreuzchen, die man machen muss. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, wir können ja einmal vielleicht so ein bisschen chronologisch durch dein Leben gehen, wenn du Lust hast. Also aufgewachsen bist du in Westerwald und dort dann auch zur Schule gegangen?
Genau, also ich bin in einem relativ kleinen Dorf im Westerwald aufgewachsen. Steinebach-Sieg heißt das. Die wenigsten werden das kennen. Es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, ziemlich mitten im Wald. Und ja, da bin ich in die Grundschule gegangen und dann später aufs Gymnasium gegangen. Also ich würde sagen, alles relativ unspektakulär, ziemlich naturverbunden so die Zeit, die ich da als Kind verbracht habe. Also ich erinnere mich noch gut, wenn wir von der Grundschule kamen, dann gab es Mittagessen und dann war man halt den Rest des Tages irgendwie im Wald. Und dann tauchte man abends wieder auf, dann gab es Abendessen, dann gab es Duschen und dann ins Bett. Also eigentlich eine ziemlich gute Zeit, die wir da als Kinder hatten.
Das klingt schön. Und dann nach der Schule ging es an die Uni oder Ausbildung? Wie hat sich da dein Leben gestaltet?
Also ich bin nach dem Abitur nach Bonn gegangen. Ich bin also sozusagen durch das Studium auch hier in Bonn dann kleben geblieben. Ich habe Politikwissenschaften studiert und übrigens auch Germanistik und mich insofern auch mit Bertolt Brecht und solchen Fragen beschäftigt, wie du ja auch. Ja. Ich bin während meines Studiums zweimal im Ausland gewesen. Das erste Mal an der University of York über ein DAAD-Stipendium. Das war sehr gut und auch für mich eine sehr wichtige Zeit. Bonn ist ja jetzt nicht so wirklich weit weg vom Westerwald. Also der Schritt von zu Hause nach Bonn war jetzt noch nicht so groß. Aber dann das Jahr in York war für mich wirklich sehr wichtig, weil ich da so zum ersten Mal wirklich auf mich gestellt war und wirklich alleine klarkommen konnte und das auch musste. Und das war einfach eine sehr gute Erfahrung für mich. Und es war auch sehr interessant von der Universität her. Also ist ja kein Geheimnis, dass die Politikwissenschaften an der Uni Bonn relativ konservativ waren, es übrigens auch immer noch sind, aber so Ende der 90er natürlich noch deutlich konservativer geprägt waren. Und dann bin ich an so eine Uni gekommen in York, die so eine klassische in den 70er Jahren Labour geprägte, relativ junge Universität war. Und das erste war, dass die sich angeschaut haben, welche Studieninhalte ich bis dato absolviert hatte. Und dann haben die erstmal den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie bitte? Ja, man kann sein Grundstudium absolvieren und hat niemals was zu Gender Studies gemacht beispielsweise oder niemals was zu Working Class Politics. Das war mir mit meinem Bonner Hintergrund völlig fremd und da musste ich da erstmal einiges nachholen. Also es war wirklich interessant, auch so die unterschiedlichen Perspektiven auf ja eigentlich das gleiche Fach, das ich studiert habe. Und da habe ich auch sehr so meine Liebe zu Großbritannien entdeckt. Ja, und bin dem auch sehr treu geblieben. Ich habe dann 1999 in einem Forschungsprojekt gearbeitet, das hieß Constitution Making under New Labour und habe dafür in Edinburgh, also in Schottland, geforscht. Das war extrem interessant, weil damals gerade das neue schottische Parlament gegründet worden ist. Das ist ja erst 99, 2000 überhaupt mit eigenen Kompetenzen ausgestattet worden und hat seine Arbeit aufgenommen. Und über diesen Prozess zur Gründung des neuen schottischen Parlaments habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Und da bin ich noch mit so einem Uraltrekorder, das kannst du dir wahrscheinlich auch gar nicht mehr vorstellen, ja, mit einem Uraltrekorder mit kleinen Kassetten drin rumgerannt und habe die Leute interviewt, weil es noch gar kein schriftliches Material gab. Also eine echt interessante Magisterarbeit. Ja, und damit habe ich dann 2000 mein Studium abgeschlossen.
Cool, okay, also dann, ja, Magister ist ja heutzutage, glaube ich, der Master, oder?
Genau, ja, also ist analog zum Master und in Großbritannien hat man damals ja sowieso schon Bachelor und Master gehabt. Ich bin übrigens anfangs echt ein Fan von Bachelor und Master gewesen, von meiner britischen Erfahrung her, weil da das Bachelor-Master-System, fand ich, einfach extrem flexibel war und ganz anders als unser Studiensystem, weil es ganz vielen Leuten ermöglicht hat, auch später nochmal beispielsweise einen Master aufzusatteln. Ich hatte ganz viele Leute bei mir an der Uni, die waren Mitte 30 oder Ende 30, die hatten einen Bachelor gemacht mit irgendwie Anfang, Mitte 20, hatten dann 10 Jahre gearbeitet und machten dann ihren Master. Und das fand ich wirklich richtig gut so mit Blick auf, ja, sich halt auch weiterentwickeln zu können, ja, im Lebensverlauf. Und bei uns ist ja leider immer noch Bachelor und Master eigentlich was, was man unmittelbar nacheinander macht.
Ah, okay. Also ja, ich bin ja erst im Bachelor. Ich habe da noch nicht so die Ahnung von. Also gut zu hören, dass man das im Optimalfall dann doch schon hintereinander macht.
Ja, also ich kenne halt in Deutschland ganz wenige Leute, die Bachelor machen, dann länger irgendwie berufstätig sind und dann noch Master machen. Und so kann man es ja auch anlegen.
Ja, ist wahrscheinlich so, dass man, wenn man eh schon im akademischen Arbeiten ist, das dann direkt hintereinander wegmachen möchte.
Genau, dann hat man es hinter sich.
Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass praktische Arbeit zwischendurch auch ein bisschen gut tut, um das Ganze aufzulockern und um halt nochmal die Theorie, die man erlernt hat, in der Praxis anwenden zu können. Schadet wahrscheinlich auch nicht.
Ja, und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, sich nach mehreren Jahren auch nochmal anders weiterzuentwickeln, ne? Und das ist halt in Deutschland, finde ich, einfach nicht so ausgeprägt. Ja, bei uns ist oft so, man macht seine Ausbildung fertig oder macht sein Studium fertig und dann ist man auf dem Gleis und arbeitet bis zur Rente. Da würde ich mir mehr so Flexibilität wünschen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das fände ich auch besser, wenn man da ein bisschen auch mal wechseln könnte, wenn man es sich doch irgendwie anders überlegt hat. Genau. Und dann warst du mit der Uni fertig und wie ging es dann für dich weiter?
Also ich habe einen Job gesucht und musste natürlich auch Geld verdienen. Das war dann 2000. Und eigentlich wollte ich immer Journalistin werden. Das war mein Berufsziel. Mit der Perspektive habe ich auch Politikwissenschaften und auch Germanistik studiert. Und dann hat mir unmittelbar nach meinem Studienabschluss ein Freund von mir einen Job vermittelt bei der damaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag. Das war damals die Sivea Lörmann im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und das war eigentlich eher so übergangsweise gedacht. Ich hatte ja auch nicht so wirklich Ahnung davon, wie man in dem Büro einer Politikerin arbeitet. Ja, da hatte ich auch wenig Vorstellung von. Aber ich habe gedacht, gut, das mache ich jetzt erstmal so übergangsweise und von da kann ich mich dann ja bewerben, habe aber erstmal ein Einkommen. Und das war der Einstieg in meine Berufstätigkeit und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also das hätte ich mir vorher gar nicht so vorstellen können, wie interessant das war, so in der zweiten Reihe der Politik zu arbeiten. Also was man da alles mitbekommen hat, was man auch selber einbringen konnte und selber mitgestalten konnte. Gut, bei der Fraktionsvorsitzenden ist man natürlich auch ziemlich am Puls der Zeit, ja, und wir haben viel diskutiert. Und dann habe ich gedacht, ja, also in der zweiten Reihe in der Politik arbeiten ist einfach eine tolle Sache. Und dann habe ich auch gar nicht größer noch nach anderen Jobs gesucht, sondern bin dann da geblieben, bin dann relativ schnell auch Büroleiterin geworden, bin dann nach 2 Jahren vom Abgeordnetenbüro zur Fraktion gewechselt als Referentin, habe also eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen in der zweiten Reihe in der Politik inne gehabt. Und relativ zeitgleich habe ich dann auch begonnen, mich selber politisch zu engagieren. Ich bin zwar schon seit 1998 Mitglied der Grünen gewesen, aber auch dadurch, dass ich halt im Ausland war und auch ansonsten habe ich mich jetzt selber nicht größer engagiert. Und als ich dann angefangen habe, im Landtag zu arbeiten, habe ich viel mit Schulpolitik zu tun gehabt. Und da haben mich die Grünen hier in Bonn gefragt, ob ich sachkundige Bürgerin im Schulausschuss der Stadt Bonn werden möchte. Das ist so eine nordrhein-westfälische Spezialität, ja, dass die Fachausschüsse auf der kommunalen Ebene, also bei den Städten, sowohl mit gewählten Stadtratsmitgliedern besetzt sind, als auch von Leuten, die von den Stadtverordneten vorgeschlagen werden und von denen dann gewählt werden, weil man denkt, dass die eben einen besonderen Blick oder eine besonders, ja, Kenntnisse und Perspektive für einen bestimmten Fachbereich mitbringen. Weil ich ja auf Landesebene so viel Schulpolitik und Schulgesetze gemacht habe, haben die mich gefragt, habe ich gesagt, mache ich. Und so begann dann eigentlich auf der kommunalen Ebene auch so meine eigene politische Laufbahn.
Okay, das heißt mehr oder weniger zufällig, dadurch, dass du gefragt worden bist.
Ja, also die Vorstellung, dass ich mal Bundestagsabgeordnete würde, habe ich also sowieso als Jugendliche oder auch als Studentin nie gehabt, auch nicht, als ich angefangen habe, berufstätig zu sein. Das hat sich wirklich ja fast ein bisschen ergeben. Wobei ich sagen muss, als ich dann mal angefangen habe, auch selber politisch engagiert zu sein, also auch parteipolitisch engagiert zu sein, habe ich dann relativ schnell gesagt, okay, wenn ich mich hier einbringe, dann mache ich das auch richtig und dann mache ich keine halben Sachen und habe dann relativ schnell, 2006 war das, für den Landesvorstand der Grünen in Nordrhein-Westfalen kandidiert. Das war damals ein achtköpfiges Gremium, also das halt die Partei geführt hat und da bin ich auch gewählt worden und dann habe ich schon angefangen, mir zu überlegen, okay, ja, die Bonner Grünen, die könnten eigentlich auch eine Bundestagsabgeordnete ganz gut vertragen. Und da bereite ich mich mal darauf vor, da gegebenenfalls zu kandidieren.
Okay, das heißt, vorher gab es gar keinen Kandidaten von den Grünen.
Nee, wir hatten keine Bundestagsabgeordnete. Das ist, wir hatten auch nie als Bonner Grüne eine Bundestagsabgeordnete, obwohl ja der Bundestag noch bis Ende des letzten Jahrhunderts in Bonn war. Und deshalb hüpften hier zwar immer viele Bundestagsabgeordnete rum, auch grüne Abgeordnete, aber wir haben dann festgestellt, mein Kreisverband, also die Bonner Grünen selber, hatten noch nie eine Vertretung in Berlin. Das fanden die dann natürlich nicht schlecht, als sie erstmals eine Abgeordnete bekommen haben.
Ja, krass. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. So, ich meine, wenn man da eh ich meine, NRW war und so weiter und da voll aktiv auf Landesebene und dann aber gar nicht vertreten Berlin. Wie kam es dann, dass du von NRW nach Berlin gekommen bist? Also das war dann über welches Amt? Also einfach als gewählte MdB oder?
Genau, also 2008 habe ich mich beworben für den Bundestag und habe das dann auch, obwohl das meine erste Kandidatur war, sehr ernsthaft betrieben und habe dann einen guten Listenplatz bei den Grünen Nordrhein-Westfalen bekommen und bin dann für die Bonner Grünen 2009 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Und seitdem Abgeordnete und eben auch immer für den Wahlkreis Bonn. Bonn ist auch weiter mein Zuhause. Es gibt ja eine ganze Reihe von Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen von mir, die dann auch nach Berlin ziehen und nur noch ab und an in ihrem Wahlkreis sind. Aber da habe ich mich von Anfang an gegen entschieden, weil ich einfach super gerne im Rheinland lebe und ja, hier einfach zu Hause bin und meine Freunde habe und meine Familie ist hier. Deshalb habe ich jetzt seit 10 Jahren ein Pendlerinnenleben zwischen zwei Städten, zwischen Bonn und Berlin.
Und wie lange fährt man da immer?
Also im optimalen Fall fährt man 5 Stunden und 19 Minuten. Allerdings tritt der optimale Fall nicht so ganz oft ein. Ja.
Das glaube ich. Und also wenn du dann unter der Woche in Berlin bist, bei Terminen und so weiter, wie machst du das? Hast du hier dann eine Wohnung oder übernachtest du in Hotels oder bei Freunden oder so?
Also ich bin halt tatsächlich fast ausschließlich in den Sitzungswochen des Bundestags in Berlin. Und der Bundestag hat zwischen 19 und 22 Sitzungswochen im Jahr. Dann bin ich also so von Montag bis Freitag oder manchmal auch von Dienstag bis Donnerstag in Berlin. Und ich wohne tatsächlich in Berlin in einer Abgeordneten-WG. Das ist ganz praktisch, ja. Schon auch von 2009 an wohne ich in einer Abgeordneten-WG. Wir sind jetzt auch nur zu zweit, also auch eine kleine WG, aber es ist schon ziemlich praktisch, weil wir halt ja irgendwie ein ähnliches Leben führen. Wir sind eigentlich nie da. Also wir sehen uns auch oft so wochenlang gar nicht. Und trotzdem ist es schön, wenn man abends mal nach Hause kommt und man ist nicht immer total alleine, sondern man kann sich auch mal irgendwie auf den Balkon setzen und Bier zusammen trinken und mal ein bisschen schnacken. Das ist schon auch Lebensqualität in Berlin.
Ja, ist ja voll entspannt. Darfst du auch verraten, mit wem du zusammen wohnst in Berlin?
Das darf ich sicher. Das ist der Oliver Krischer, der auch aus Nordrhein-Westfalen ist. Den kenne ich auch schon aus meiner Zeit vor dem Bundestag. Und ja, das hat sich einfach so ergeben, dass ich diese relativ große Wohnung hatte und wir dann überlegt haben, ja, wir sind sowieso selten in Berlin, wir haben beide Familie in unseren, ja, in unseren Heimatstädten und ja, so haben wir unsere Mini-WG gegründet.
Cool. Ja, stelle ich mir gut vor. Ich meine, vor allem, wenn man eh den gleichen Arbeitsplatz hat und ja, einfach abends dann nicht alleine ist, ist bestimmt entspannt so. Und wahrscheinlich funktioniert das sogar deutlich besser als die ein oder andere Zweck-WG oder auch so gegründete WG, kann ich mir vorstellen.
Ich hatte 2009, als ich Kandidatin war, hier bei mir in der Lokalzeitung, einen Artikel über mich. Da stand drin, dass ich ein WG-Zimmer in Berlin suche. Und das war wirklich die billigste Wohnungsanzeige, die ich jemals aufgegeben habe, weil durch den Artikel in unserer Lokalzeitung habe ich dann innerhalb kürzester Zeit total viele WG-Zimmer in Berlin angeboten bekommen. Guten Teil kam sowieso nicht in Frage. Dann habe ich mir eine Reihe von WG-Zimmern angeguckt. Aber ich habe dann schnell gemerkt, die suchten halt eine richtige Mitbewohnerin. Ja? Also die suchten jemand, der auch da, die auch da ist, die mal kocht, ja, die sich da irgendwie auch sozial so einbringt und Spieleabende macht und sonst was, was ja auch schön ist und normal ist. Aber das war mir total klar, das bin ich ja nicht. Ja, ich fliege da ein, gehe morgens aus dem Haus, komme abends um 11 wieder, schlafe und am nächsten Tag ist wieder dasselbe. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, halt nicht jetzt sozusagen in eine WG, in eine bestehende WG zu ziehen, sondern hatte dann diese Wohnung, die ich auch angeboten bekommen habe, übrigens von jemandem, die den Artikel in unserer Lokalzeitung gelesen hat. Ja, also einfach total smooth, wie sich das dann alles entwickelt hat.
Ja, cool. Ich weiß, wie schwer die Wohnungssuche heutzutage ist. Und ja, deshalb, also nice, dass das damals so unkompliziert geklappt hat mit der Zeitung einfach, mehr oder weniger. Ich meine, vielleicht funktioniert das heutzutage ja sogar auch noch. Ich lese nur zu wenig, glaube ich.
Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Gelegenheiten, wo man die Möglichkeit hat, für lau eine quasi Wohnungsgesuchanzeige im Lokalteil zu platzieren. Ja, es war schon ziemlich besonders.
Genau, ich glaube, für Lau ist der Teil, wo es schwierig wird. Ja. Und das heißt, du bist jetzt gerade, während wir sprechen, auch in Bonn, dann zu Hause.
Genau, also ich bin in Bonn. Es ist ja auch gerade keine Sitzungswoche. Und wenn der Bundestag nicht tagt, dann bin ich eigentlich in der Regel immer in Bonn. Und zurzeit bin ich natürlich wegen der Kandidatur als Oberbürgermeisterin auch noch öfter in Bonn als sonst sowieso.
Okay. Und wann hast du dich dafür entschieden, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren?
Also so mit dem Gedanken gespielt, habe ich tatsächlich schon relativ lange, weil ich die kommunale Ebene, von der ich ja auch herkomme, immer noch politisch total interessant finde. Also es ist zwar so, dass wir im Bundestag die großen Rahmengesetzgebungen machen, die bundesweit natürlich alles beeinflussen, aber so die Frage, ob Dinge auch wirklich gut umgesetzt werden, ja, also beispielsweise die Frage, ob uns das gelingt, der Klimakrise noch Herr zu werden, beispielsweise, ja, oder ob wir eine Verkehrswende hinkriegen, ja, zu mehr auch klimafreundlichem Verkehr, ob irgendwie unsere Gesellschaft zusammenhält, das kann man halt nicht in Berlin beschließen. Da kann man zwar gute Rahmengesetzgebung machen, aber ausfüllen muss man das halt vor Ort. Und das finde ich extrem interessant. Und dazu kommt, dass ich ja 10 Jahre jetzt als Bundestagsabgeordnete in Bonn sehr viel unterwegs gewesen bin und in den 10 Jahren einfach unheimlich viele interessante Leute, aber auch interessante Initiativen kennengelernt habe, wo ich immer gedacht habe, krass, ja, was in dieser Stadt alles vorhanden ist und was Menschen hier entwickeln und es kommt unheimlich wenig davon tatsächlich mal oben an. Und das waren halt so Motivlagen, dass ich ja immer mehr überlegt habe, eigentlich brauchen wir eine Oberbürgermeisterin, die diese Stadt auch anders führt. Und dann habe ich vor, ja, jetzt so ungefähr 1,5 Jahren mit meiner Parteivorsitzenden, also meiner Chefin hier in Bonn, darüber gesprochen, ob sie das eine gute Idee findet. Und sie fand das eine gute Idee und dann haben wir angefangen, das vorzubereiten.
Schön, okay. Und zeitlich war das dann wann genau?
Also es ist jetzt so, ich würde sagen, fast 2 Jahre her, dass ich das sozusagen ernsthaft überlegt habe. Und ich habe das auch schon letzten August habe ich das sozusagen bekannt gegeben. Also ich habe einen Brief geschrieben an alle Bonner Grünen, dass ich mich dafür interessiere und dass ich gerne ihre Oberbürgermeisterkandidatin werden möchte. Und seitdem ist es sozusagen in der Welt und ja, gewählt worden bin, also richtig offiziell als Kandidatin gewählt wurde ich erst im Januar.
Okay, naja, aber die Überlegung, wenn sie für dich schon länger im Raum stand, das ist ja eigentlich das Interessantere, so, wenn du entschieden hast, das wäre vielleicht was oder halt auch nicht, aber ist ja jetzt zum Glück eine positive Entscheidung geworden. Und genau, du hast gesagt, du hast dann angefangen der Politik in der zweiten Reihe. Vermisst du das manchmal? Oder denkst du jetzt, okay, nee, ich möchte jetzt OB werden und das wird jetzt mein Ding da in der ersten Reihe zu tanzen?
Also in der zweiten Reihe Politik zu machen, hat schon auch wirklich attraktive Vorteile. Ja,
Dann fang mal an, die aufzuzählen. Ich bin gespannt.
naja, man kann halt sehr viel einspeisen. Vor allem natürlich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die in der ersten Reihe stehen, wie ich das zum Glück mit der Silvia Löhrmann hatte, die jetzt überhaupt nicht irgendwie hierarchisch getickt hat. Ja, sondern die immer gehört hat, wenn, ob das jetzt die Sachbearbeitung war oder die Büroleitung oder ganz andere Leute, wenn man gute Ideen hatte, dann konnte man die auch einspeisen und dann wurden die gehört. Und ich hatte relativ große Spielräume, mich auch sehr intensiv mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Damals halt schon im Bereich Schulpolitik habe ich viele Spielräume gehabt, mich mit Themen zu beschäftigen und Sachen vorzubereiten und dann selber eben zu sagen, guck mal, das ist doch ein ganz wichtiges Thema, dazu sollten wir intensiver arbeiten. Und so konnte ich aus der zweiten Reihe, und so kenne ich das im Bundestag jetzt eben auch Themen mitsetzen. Ja, und das war natürlich unheimliches Privileg und eine interessante Arbeit. Und gleichzeitig, es ist natürlich auch nicht immer schön, das mag der ein oder andere aktive Politikerin anders sehen, aber ich finde es jetzt auch nicht immer nur schön, in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein und die Leute kennen einen alle. Ja, das ist natürlich, hat auch große Vorteile und muss natürlich so sein, wenn man als Politikerin für was steht. Aber wenn man abends ins Kino geht, mit Freundinnen, ja, oder mit meinem Mann und man nach der Kinovorstellung sozusagen überhaupt nicht wegkommt, weil alle Leute mit einem reden wollen, dann finde ich das nicht immer positiv. So. Und das hatte man natürlich als nicht aktive Politikerin gar nicht. Ja. Also insofern, wer sich für sowas interessiert, ja, und wer gerne in der Politik arbeiten möchte und gerne selber was gestalten möchte, für die ist so ein Job in einem Abgeordnetenbüro sicher auch eine interessante Variante. Also ich würde das immer wieder machen.
Das glaube ich dir. Das heißt, man kann da auch schon so ein bisschen Einfluss ausüben und seine guten Ideen einfließen lassen und steht halt nicht mit dem Kopf da sozusagen.
Ja, genau, absolut.
Wie oft passiert dir das denn, dass du irgendwie aufgehalten wirst, weil man dich erkennt und eben weiß, wer du bist, wofür du stehst und so weiter?
Also natürlich nicht so oft, ja, weil ich ja keine bin ja nicht Fraktionsvorsitzende oder Parteivorsitzende oder Ministerin, denen geht das sicher viel, viel häufiger so. Aber nach 10 Jahren Bundestagsabgeordnete in Bonn, ja, ist es schon so, dass ich in Bonn sehr viele Leute kenne. Aber die Bonnerinnen und Bonner sind sehr, wie soll ich sagen, sehr angenehm im Umgang. Viele halten gerne einen Schnack, ja, und viele wenden sich auch an mich. Das soll ja auch so sein. Aber es passiert mir tatsächlich selten, dass Leute wirklich übergriffig sind und einen total zutexten beispielsweise. Also das gibt es nicht oft. Und wenn das so ist, dann sage ich irgendwann auch so, hören Sie mal, ja, wir drehen uns jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde im Kreis und jetzt beenden wir das mal. Das geht dann auch.
Okay, musstest du das irgendwie lernen, dass man dann irgendwann sagt, so ja, reicht jetzt auch? Oder warst du da von Anfang an knallhart und hast gesagt, wenn es irgendwie was Unangemessenes war oder so?
Nee, das musste ich schon lernen. Also ich habe ja vorher auch nicht in einem Kontext irgendwie gearbeitet oder sonst eine Aktivität gehabt, wo ich besonders angesprochen worden wäre von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und als das dann die ersten paar Male passiert ist, musste ich wirklich auch darüber nachdenken und musste das für mich wirklich klar ziehen, ja, dass ich ab und an bestimmte Dinge dann auch beenden muss. Das habe ich mir dann einfach vorgenommen und das funktioniert jetzt auch ganz gut, fast immer.
Weißt du noch, wie das war, als du das erste Mal angesprochen worden bist?
Also ich weiß noch sehr gut, als ich 2009 das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe, dann hat man ja auch Wahlplakate mit sich selber drauf. Und das muss ich sagen, das war schon hochgradig irritierend. Also da erinnere ich mich noch total gut dran, weil ich selber an dem ersten Abend gar keine Plakate mit aufgehängt hatte, sondern Freunde von mir. Und damals bin ich ja jeden Morgen ganz früh mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Und dann bin ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren, habe mein Fahrrad abgeschlossen und stehe unter einer Laterne. Und dann gucke ich hoch. Und dann hängt mein Plakat halt über mir an dieser Laterne und ich weiß, ich habe mich wirklich total erschreckt. Und dann stand eine ältere Dame neben mir auch an der Laterne und guckt hoch und guckt runter und guckt hoch und guckt runter und guckt hoch und guckt runter. Ja, und dann sagt sie irgendwann so, sind Sie das? Und ich war wirklich total perplex und habe gesagt so, ja. Und dann wurde die Ampel grün und dann bin ich so Richtung Zug gestürzt. Ja, und also da erinnere ich mich noch total dran, weil das so ein Aha-Moment war. Ja, das erste Mal sich selber auf dem Plakat sehen und dann auch noch unmittelbar angesprochen werden. Und das ist tatsächlich in so einem Wahlkampf super oft, also es ist mir gestern Morgen noch passiert, vor der Kita. Da habe ich auch mein Fahrrad aufgeschlossen und wollte losfahren. Und dann kam auch ein Vater, dessen Kind auch in der Kita ist, und hat dann das Plakat, das wir extra vor die Kita gehängt haben, ja, gesehen und war auch total perplex und hat gesagt: Ja, aber das sind ja Sie, das sind ja Sie. Ja, was machen Sie denn da? Ja, aber heute, das ist also wirklich O-Ton: Was machen Sie denn da? Ja, und dann habe ich natürlich länger mit ihm drüber gesprochen, aber heute habe ich natürlich auch eine gewisse Gewöhnung an sowas.
Ja, das stelle ich mir auch wirklich irgendwie komisch vor, wenn man das erste Mal da so steht oder halt vorbeigeht und dann so sich selbst sieht. Ich meine, die Plakate sind ja auch nicht so klein in der Regel, die sind ja schon überlebensgroß. Und kann mir vorstellen, dass man sich da erstmal irgendwie erschrickt, weil man sich denkt, wie kommt denn das dahin?
Ja, und natürlich auch dieser Wiedererkennungswert, ne, von Menschen, die ja einfach daran vorbeigehen und dann stehen sie plötzlich neben dir und die Leute sind ja selber auch total irritiert, weil die Person, die sie oben auf dem Plakat sehen, steht plötzlich in der Rewe-Schlange neben ihnen. Ja, die so, hups, ja, wie geht das? Ja.
Genau, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie mit Film und Fernsehen. Wenn man da die Leute sieht und auf einmal stehen sie neben einem beim Bäcker, denkt man sich ja auch so, wo kommt der jetzt her?
Ja.
So, man kennt die ja nur aus einem anderen Kontext. Und ja, genau. Apropos Film und Fernsehen und so weiter. Jetzt bist du ja hier auf bundespolitischer Ebene unterwegs. Wie oft kommt es denn davor, dass man dann irgendwie ein Statement geben muss und so weiter?
Also das kommt schon relativ oft vor, ja, sowohl fürs Radio als auch fürs Fernsehen. Das hat natürlich auch immer sehr damit zu tun, welche Themen, ich sag mal etwas salopp, gerade Konjunktur haben. Wenn man gerade zu dem Thema arbeitet, das in der Öffentlichkeit sehr präsent ist, dann gibt man natürlich für die Tagesschau beispielsweise oder für Heute Nachrichten, NTV, also die ganzen Sender, die es da gibt, öfter mal ein Statement ab. Aber es gibt natürlich auch so Zeiten, wo, also wir haben beispielsweise Phasen gehabt, wo das ganze Thema Energiepolitik extrem im Fokus stand. Da hat sich dann auch für Kinder-, Familienpolitik, Frauenpolitik, was ich ja vorrangig mache, kaum jemand interessiert. Da macht man auch mal ein paar Wochen kein Fernsehstatement. Ja, hat man aber die Möglichkeit, eben Sachen vertieft vorzubereiten und sich auch noch mal intensiver mit so reinen Fachfragen zu beschäftigen. Also es hat eben auch alles seine Vor- und Nachteile.
Okay, und wie bist du denn überhaupt jetzt hier zu deinen Steckenpferd-Themen gekommen? Also sucht man sich die selbst aus oder war das dann eben, weil du die ja schon aus NRW mitgebracht hast?
Also es war tatsächlich so, dass ich ja sehr lange Schulpolitik gemacht habe, also so wirklich so im engeren Sinne Schulpolitik, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch im Landtag. Und als ich in den Bundestag dann gewählt worden bin, habe ich sehr klar für mich gesagt, ich möchte gerne noch mal was anderes machen. Also als ich in den Bundestag gekommen bin, haben eigentlich alle gedacht, also klar, ja, die wird jetzt die neue bildungspolitische Sprecherin. Ja, und da war ich auch schon total drauf gebucht und für mich war aber klar, ich möchte nicht die bildungspolitische Sprecherin werden, sondern nach irgendwie 10 Jahren Schulpolitik möchte ich gerne noch mal was anderes machen, weil ich das auch wichtig finde. Wenn man sich sehr, sehr lange mit einem politischen Thema beschäftigt, dann erwirbt man natürlich unheimlich viel Fachkunde und unheimlich viel Expertise. Meine Erfahrung oder zumindest bei mir war das so, dass ich den Eindruck hatte, ich bin jetzt aber auch nicht mehr so offen wirklich für neue Ideen. Und das ist ja total wichtig, finde ich, in der Politik, dass man auch den Kopf offen hat für neue Ideen. Und deshalb wollte ich gerne in einem anderen Fachbereich so ein bisschen einen Neustart machen und mich nochmal neu in was reinfinden. Und ich habe mich halt schon immer so für gesellschaftspolitische Fragen auch sehr interessiert, also Frauenpolitik, aber eben auch Kinder- und Familienpolitik. Und habe mich sehr interessiert für so Fragen von rechtlicher Absicherung, von neuen Familienformen, also Themen, die damals im Bundestag auch wirklich noch sehr frisch waren. Ja, und dann hatte ich die Gelegenheit, das zu machen. Und so bin ich an die Kinder- und Familienpolitik und an gesellschaftspolitische Themen im weiteren Sinne gekommen. Und dann hatte ich übrigens in meiner ersten Legislatur von 2009 bis 2013 das große Glück, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass wir damals diese große Debatte über dieses unsägliche Betreuungsgeld hatten. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst.
Um ehrlich zu sein, nicht.
Nee, das ist ja jetzt auch schon ewig her. Da sollte es 300 Euro geben für Kinder, die nicht in die Kita gehen. Das war das sogenannte Betreuungsgeld, also eine, wie ich immer noch finde, total absurde Idee, ist aber von der Großen Koalition, oder war das damals noch, nee, das war sogar CDU und FDP, beschlossen worden. Und das war damals ein riesen Aufregerthema, weil wir waren da strikt gegen SPD auch. Und das führte dazu, dass ich in meiner ersten Legislatur, weil du mich ja eben auch nach Statements gefragt hast, super oft Fernsehstatements gemacht habe, super oft im Bundestagsplenum geredet habe, weil fast in jeder Sitzungswoche irgendetwas mit Betreuungsgeld war. Und das Betreuungsgeld ist dann für verfassungswidrig erklärt worden und gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Ja, aber für mich, wenn man das so salopp sagen darf, inhaltlich war das natürlich eine Katastrophe, aber für mich als junge Abgeordnete war das irgendwie wie so ein Ball auf dem Elfmeterpunkt, ohne jetzt extrem viel Hintergrundwissen da haben zu müssen. Ja, konnte ich als ganz neue Abgeordnete da super viel auch öffentliche Präsenz entfalten. Und als Christina Schröder, die damals die Ministerin war, dann aus dem Bundestag ausgeschieden ist, habe ich ihr gesagt, also eigentlich muss ich mich bei ihr bedanken. Mit ihrer absurden Betreuungsgeldidee hat sie mir, ja, als Abgeordnete, echt in meiner ersten Legislatur ein ziemliches Geschenk gemacht. Also eigentlich hatte ich Glück.
Genau, das klingt ja dann echt nach einem guten Training, so ein bisschen zwar ins kalte Wasser geworfen, aber ich meine, du warst ja eh schon im Bundestag, du wusstest ja wahrscheinlich so grob, was auf dich zukommen wird. Und dann einfach da das gut zu üben, ist ja jetzt nicht schlecht in der ersten Legislatur, denke ich mir. Wie geht man denn mit Aufregung um? Also war das dann bei den ersten paar Reden so, dass man extrem nervös war, oder gewöhnt man sich dann relativ schnell daran? Und wie sieht das bei dir heute aus? Also ich meine, du bist ja Berufspolitikerin. Ich glaube, wenn man da jedes Mal so zitternde Knie hat, ist es wahrscheinlich nachteilhaft. Aber wie sah das am Anfang aus vielleicht?
Also bei meiner ersten Bundestagsrede, die war zu Kinderrechten ins Grundgesetz, weiß ich auch noch ganz klar, ja. Da habe ich gedacht, okay, ich muss einigermaßen in Würde hinter dieses Pult kommen und in Würde zurück. Ja, das war mal so die Minimalanforderung, ja, für die erste Bundestagsrede. Und natürlich war ich da auch aufgeregt. Und natürlich bin ich heute deutlich weniger aufgeregt. Aber es ist halt immer noch so, also es hängt sehr davon ab, auch wie wichtig beispielsweise einem selber ein Thema ist, zu dem man redet, ja, wie kontrovers beispielsweise auch ein Thema ist, das im Bundestag beraten wird. Natürlich auch die Frage, wie oft man zu einem Thema schon geredet hat, ja, aber ich glaube, so einen kleinen Ticken Aufregung oder Lampenfieber, der ist schon auch wichtig und der gehört auch dazu, ja, weil sonst wird man, glaube ich, auch einfach tröge und langweilig und da muss man auch keine Rede halten, wenn man nicht mit Herzblut dabei ist.
Das stimmt, das würde ich dir unterschreiben. Ich meine, wenn man nicht mehr für die Sache brennen würde, dann könnte man es halt auch sein lassen. Und genau, also ich glaube, ein bisschen Aufregung gehört dazu, aber es sollte halt nicht überwiegen.
Ja, immer noch sehr aufregend sind natürlich Bewerbungsreden aller Art. Ja, weil das nochmal was anderes ist. Ja, also als ich mich jetzt hier vor meine Bonner Grünen gestellt habe und mich beworben habe als Oberbürgermeisterkandidatin beispielsweise, da war ich schon sehr aufgeregt. Ich habe zwar lange an meiner Rede gearbeitet und mir viel Arbeit damit gemacht, aber es ist, finde ich, was ganz anderes, ob ich jetzt zu einem Sachverhalt rede, wo ich Argumente vorbringe, als wenn ich mich selber als Person hinstelle und sage, so Leute, die haben ja auch ein bisschen meine Arbeit, ja, auch als Bundestagsabgeordnete in den letzten 10 Jahren beurteilt. Und das ist natürlich schon aufregend.
Ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja, wie gesagt, was völlig anderes, wenn man da sich selbst behaupten muss, mehr oder weniger. Oder ob es halt irgendwas Thematisches ist. Weil thematisch gibt es ja meist auch Pro und Contra. Und wenn man da aber selbst steht, ist so, ich würde gerne, oder?
Genau, ja, das ist schon ein ganz anderes Gefühl.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich hab einen groben Eindruck. Und was ich auch noch fragen wollte, genau, dann hattest du halt diesen Fresh Start, als du hier in Berlin gelandet bist, mit neuen Themen. Wie bist du denn überhaupt bei Schulpolitik gelandet? Weil Mama warst du da ja noch gar nicht, oder?
Also ursprünglich bin ich bei der Schulpolitik wirklich über meinen ersten Job im Landtag gelandet, weil inhaltlich hat damals die Fraktionsvorsitzende, bei der ich gearbeitet habe, auch sehr viel Schulpolitik gemacht und dafür war ich zuständig. Und dann kam eben diese kommunale Anfrage, ob ich nicht in Bonn Schulpolitik machen möchte und schulpolitische Sprecherin werden möchte. Und so hat sich das dann mit der Schulpolitik ergeben. Das war gar nicht so tatsächlich ursprünglich so mein politisches Interesse. Also ich komme schon von meinem ursprünglichen politischen Interesse sehr stark von so gleichstellungspolitischen Fragen her. Ich war in den 90er Jahren beispielsweise als Schülerin engagiert gegen die Grundgesetzänderung. Also Anfang der 90er Jahre ist ja das Grundgesetz geändert worden durch die damalige Große Koalition. Und eine Einschränkung erfolgt mit Blick auf die Frage, wie man Asyl in Deutschland beantragen kann. Und das war eigentlich, wenn man so will, als 16-jährige Schülerin meine erste politische Aktion überhaupt, dass ich da Unterschriften gegen gesammelt habe. Ja, also das waren eigentlich mehr so diese gesellschaftspolitischen Themen, gleichstellungspolitische Themen, die für mich, die mich eigentlich zu einem politischen Menschen gemacht haben. Und die Schulpolitik war dann fast so, ja, was Praktisches, was sich so mehr zufällig ergeben hat, was mir dann aber auch als schulpolitische Sprecherin hier in der Bonner Ratsfraktion richtig viel Spaß gemacht hat, weil die Frage Chancengleichheit, ja, wie schaffen wir das, dass alle Kinder auch gute Chancen haben und die Möglichkeit haben, ihre Potenziale voll zu entfalten, ist ja auch eine ganz, wie ich immer noch finde, zentrale Frage für unser Zusammenleben und für die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Also insofern mega wichtiges Thema.
Auf jeden Fall. Und apropos mega wichtiges Thema, deine erste Rede zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Sind die da mittlerweile drin? Ich glaube nicht, oder?
Nein, dieses Thema beschäftigt mich sehr, sehr lange mittlerweile. Es ist jetzt so, dass zum ersten Mal in dem Koalitionsvertrag, jetzt im Koalitionsvertrag der Großen Koalition, drinsteht, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Bis dato ist es aber noch nicht passiert. Es ist auch eine knifflige Angelegenheit, weil eine Grundgesetzänderung braucht ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch im Bundesrat, also in der Länderkammer. Also es reicht noch nicht mal sozusagen im Bundestag eine Mehrheit dafür hinzubekommen. Und die Vorstellungen, erstmal ob die Kinderrechte überhaupt ins Grundgesetz sollen und dann auch die Frage wie, die sind halt sehr umstritten. Und ich bin sehr der Meinung, dass es eben nicht nur darauf ankommt, ob man die Kinderrechte ins Grundgesetz schreibt, sondern wie man das macht. Also es kommt sehr auf die Formulierung an, damit das nicht so eine reine, ich sag mal, Kosmetik-Symbolpolitik ist, sondern dass so eine Grundgesetzänderung auch einen Mehrwert für die Kinder hat. Dass also wirklich ihre Rechte, so wie es in der UN-Kinderrechtskonvention ja verankert ist, Recht auf Schutz, Recht auf Förderung, Vorrangprinzip des Kindeswohls und Beteiligungsrechte, dass die dann auch wirklich ins Grundgesetz aufgenommen werden. Und da gibt es aktuell ziemlich heftigen Streit, insbesondere übrigens auch zwischen SPD und Union. Also es gibt halt noch nicht mal einen Regierungsvorschlag und der bräuchte dann ja auch noch zumindest die grünen Stimmen, um eine Mehrheit zu haben im Bundestag. Also ich bin mal sehr gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen in dieser Legislatur.
Ich meine, wenn das deine erste Rede war, dann beschäftigst du ja den Bundestag schon seit über 10 Jahren. Und ja, naja, wie es dann für diese Legislatur aussieht, weiß ich nicht.
Ja, aber das ist halt, das ist ja tatsächlich mit vielen politischen Themen so, dass sie viel Zeit brauchen und ja auch oft politisch umstritten sind. So, und ich fand es tatsächlich einen großen Erfolg, dass überhaupt zum ersten Mal in einem Koalitionsvertrag von Regierungsfraktionen beispielsweise die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz überhaupt drin stand. Also ich habe, ich glaube 2013 war das, einen Gesetzentwurf gemacht zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Und da waren wir so ziemlich die Einzigen, die das befürwortet haben. Also ich erinnere mich noch an eine Anhörung im Rechtsausschuss, wo ja, in der Breite die Expertinnen und Experten, aber auch die Unionsabgeordneten sowieso ja, das abgetan haben und gesagt haben, das ist überhaupt völlig überflüssig. Und das hat sich halt deutlich verändert. Also heute gibt es sowohl in der Öffentlichkeit, also in der Gesellschaft, eine große Zustimmung dazu, die Kinderrechte endlich mal explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. Und abgesehen von der Union sehe ich und natürlich der AfD, aber die zähle ich jetzt nicht als eine relevante demokratische Kraft, ja. Also abgesehen von der Union finden eigentlich alle im Bundestag es richtig, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Also da hat sich schon viel verändert. Es dauert halt manchmal lange, aber es tut sich halt schon was. Insofern bin ich nicht so deprimiert, wollte ich damit sagen.
Ja, das ist doch gut zu hören. Ich glaube, du kannst es besser einschätzen als ich. Deshalb wirst du interviewt und nicht andersrum. Cool. Und im Bundestag bist du ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Deshalb kenne ich dich ja überhaupt erst. Wir hatten, wann war das? Mitte März, glaube ich, oder Anfang März hatten wir noch das Vergnügen, bei einer Veranstaltung uns zu treffen und persönlich miteinander zu reden. Tatsächlich, glaube ich, war das ja sogar die letzte politische Veranstaltung, die so im Rahmen der Möglichkeiten noch stattfinden durfte. Und wie bist du zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden geworden? Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, was das für eine Veranstaltung da war, wo wir uns eben gesehen haben.
Ja, es war tatsächlich die letzte große Veranstaltung, die, glaube ich, überhaupt im Bundestag oder von irgendeiner der Fraktionen stattgefunden hat. Unser großer parlamentarischer Abend zur Frauenpolitik. Den machen wir als Grüne Bundestagsfraktion jedes Jahr, immer zu einem anderen Thema mit interessanten Gästen. Dieses Jahr haben wir über Wahrnehmung weiblicher Körper im Internet, Influencerinnen, welche Rolle spielen die, diskutiert. Das fand ich eine extrem interessante Veranstaltung und waren ja auch viele Gäste da, die das auch spannend fanden. Sowas mache ich dann beispielsweise, ich bin ja nicht frauenpolitische Sprecherin, sowas mache ich dann beispielsweise tatsächlich in meiner Funktion als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, weil du mich darauf angesprochen hast. Die Grüne Bundestagsfraktion hat ja eine Doppelspitze, traditionell, also mindestens eine Frau an der Spitze. Und diese Doppelspitze hat fünf Stellvertreter, Stellvertreterinnen. Eigentlich ist bei uns so eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende sehr stark eine Aufgabe nach innen. Also die Grüne Bundestagsfraktion ist fachlich in fünf Arbeitskreise aufgeteilt. Also wir haben einen großen Arbeitskreis, der beschäftigt sich mit Wirtschaftspolitik, Haushalt, Finanzen, aber auch Kommunalpolitik. Wir haben einen Arbeitskreis, der macht, sag mal etwas salopp, alles, was irgendwie öko ist, ja, inklusive Verkehr und solche Fragen. Dann haben wir einen Arbeitskreis für Rechtspolitik, Verfassungsfragen, sowas. Einen Arbeitskreis, der macht die ganze Außenpolitik, Europapolitik. Und mein Arbeitskreis beschäftigt sich so mit den gesellschaftspolitischen Fragen, Bildungspolitik von der Kita über Schule, Hochschule, Forschung, Technikfolgeabschätzung, Frauenpolitik, aber auch Kinder-, Familienpolitik, Jugendpolitik, Gesundheit, Pflege, Kultur, Medien, also das ist alles sozusagen in meinem Arbeitskreis und ich leite eben diesen Arbeitskreis. Also wir sind 11 Abgeordnete aus der Grünen Fraktion, die da zusammenarbeiten und eben zu diesen Themen neue Konzepte entwickeln, Gesetzentwürfe schreiben, versuchen, unsere Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und deshalb hänge ich immer, ich sage immer so ein bisschen, man ist in so einer Sandwich-Position, ja, zwischen den beiden Vorsitzenden und den 11 Fachabgeordneten. Dazwischen hänge irgendwie ich und versuche, das eben immer alles gut zu koordinieren, dass wir zum richtigen Zeitpunkt einen guten Gesetzentwurf aus der Schublade ziehen können, dass ich aber dann auch im Fraktionsvorstand das durchsetzen kann, dass wir einen guten Platz beispielsweise für unsere Themen in so einer Plenarwoche haben. Ich glaube, das wissen ja die wenigsten Menschen. Die Grüne Bundestagsfraktion hat beispielsweise in so einer Sitzungswoche haben wir 2, maximal 3 Slots, die wir mit unseren Themen besetzen können.
Und das ist ganz schön wenig.
Das ist total wenig, ja. Und das ist natürlich auch umkämpft in so einer Fraktion. Ja, jeder möchte natürlich mal zu so einer richtig guten Sendezeit im Bundestag auch mal sein Thema platzieren und dazu reden. Ja, und das gehört beispielsweise zum Job einer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dafür zu sorgen, dass die Themen aus dem eigenen Arbeitskreis immer gut präsent sind.
Hat man dann als stellvertretende oder stellvertretender Fraktionsvorsitzende oder Fraktionsvorsitzender quasi mehr zu tun als die offizielle Fraktionsspitze, die man aus Funk und Fernsehen kennt?
Also das
ist jetzt eine gemeine Frage.
Das ist wirklich fies. Nee, also das würde ich nicht so sehen, weil natürlich die Fraktionsvorsitzenden, die müssen ja zu jedem Thema fit sein. Ja? Und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, in der Bandbreite der Themen, mit denen sich der Bundestag beschäftigt, immer sprachfähig zu sein und auch Ahnung zu haben, um was es geht. Also da beneide ich unsere Fraktionsspitzen wirklich nicht drum. Ja, und die stehen natürlich noch mal viel mehr in der Öffentlichkeit, haben viel mehr auch Termine und Veranstaltungen nach außen hin. Also das ist, glaube ich, vom Workload noch mal eine Schippe drauf im Vergleich zu uns.
Okay, aber ihr müsst quasi dann mehr innerhalb der Partei und Fraktion koordinieren und die wiederum präsentieren das Ganze so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Kann man das vielleicht so aufsplitten?
Also wenn man das so ganz grob formulieren will, dann kann man das sicher so sagen. Aber es ist schon so, also zumindest für meine beiden Fraktionsvorsitzenden kann ich das sagen, dass die selber sehr so inhaltliche Interessen haben und auch sehr stark das mitführen, welche Themen wir besetzen. Wir schlagen das natürlich auch vor und sind da in enger Kooperation und wir koordinieren das dann in die Fachbereiche rein. Aber es ist jetzt nicht so, als würden wir die Facharbeit machen und unsere Fraktionsvorsitzenden stellen sich nur vor die Fernsehkameras. Das wäre, glaube ich, so eine unterkomplexe Beschreibung dessen, was die so zu leisten haben.
Ja, ich wollte da jetzt deren Arbeit auch, weiß Gott, nicht kleinreden. Also das ist auf keinen Fall der Fall. Also Respekt an die beiden. Unterschiede zwischen Partei und Fraktion, wo sind die konkret? Gibt es die auch im Bundestag? Weil es gibt ja immer Parteien und Fraktionen. Kannst du das vielleicht einmal so ganz kurz beschreiben?
Also so ganz formal, ja, und auch nach unserem Grundgesetz hat die Fraktion mit der Partei erstmal gar nichts zu tun. Also die Fraktion ist eine total eigenständige Gruppe. Die grünen Abgeordneten können der grünen Bundestagsfraktion beitreten. Das muss man auch ganz formal machen. Das ist nicht so, nur weil man jetzt Grüne ist und über eine grüne Liste in den Bundestag gewählt wird oder auch über ein Direktmandat, dass man dann automatisch der grünen Fraktion zugehört, sondern man muss dieser Fraktion aktiv beitreten durch so eine Beitrittserklärung. Und das muss man auch sehr genau auseinanderhalten, weil die Funktionen, die die Partei hat und die Fraktion, die Funktion, die eine Fraktion hat, ganz unterschiedliche sind. Ne? Die Partei, ja, wirkt nach unserem Grundgesetz, ja, an der Meinungsbildung in der Bevölkerung mit. Das ist deren Funktion. Und wir sind frei gewählte Abgeordnete nach unserem Grundgesetz, nur unserem Gewissen verpflichtet. Und da achtet unsere Verfassung und da achtet auch tatsächlich die Bundestagsverwaltung beispielsweise sehr genau drauf, dass es da keine Vermischung gibt. Es darf beispielsweise auch keine Vermischung geben von Geldern. Ja, es gibt Gelder, die die Parteien bekommen und es gibt Gelder, die die Fraktionen bekommen. Und die Fraktion darf beispielsweise keine Parteiarbeit finanzieren. Und da auf keinen Fall. Ja, und da gibt es ja auch immer wieder, ich sag mal so, Grenzüberschreitungen, wo es dann auch mächtig Ärger gibt, wo dann manche Fraktionen Flyer erstellen, wo man den Eindruck bekommen muss, die werben sehr stark für eine Partei und dann kriegen die auch Ärger mit dem Bundesrechnungshof beispielsweise. Auch zu Recht.
Gut zu wissen, das war mir gar nicht so klar, dass es da so eine krasse Trennlinie gibt und dass es eben auch wirklich Konsequenzen haben kann, wenn man die dann überschreitet. Ja, wow, okay, aber man kann ja Parteimitglied werden, man kann aber jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich habe Lust, da in der Politik mitzumischen, ich werde Fraktionsmitglied, das haut ja nicht hin, ne?
Nee, um Fraktionsmitglied zu werden, muss man gewählt werden. Parteimitglied kann man sich erstmal selber entscheiden und in der Regel sagt dann auch niemand was dagegen, sondern man wird einfach aufgenommen in die Partei. Aber um Mitglied welcher Fraktion auch immer, ja, ob das jetzt eine Stadtratsfraktion ist, eine Landtagsfraktion, eine Bezirksratsfraktion oder die Bundestagsfraktion, da muss man gewählt werden. Da muss man einige Hürden überspringen.
Ja, und wie viele MdBs von den Grünen gibt es gerade, weißt du das?
Ja, zurzeit haben wir 67 Abgeordnete.
Alles klar. Cool, genau. Ich hätte noch zwei letzte Fragen, wenn du noch einen Moment hast. Wir hatten ja eigentlich gesagt eine Stunde.
Ja, ja.
Perfekt. Dann wäre die erste Frage, hast du eine Idee für einen Folgennamen? Wir haben jetzt über super viel geredet, glaube ich, und auch super viel verschiedene Sachen. Hast du irgendeinen Vorschlag für einen Begriff oder so oder für
den Podcast? Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Sag mal, wie deine vorherigen Podcasts heißen.
Also Wolfgang Bosbach hat sich überlegt, dass er auch Politiker sind Menschen ganz schön fand. Mhm. Ich hatte aber auch schon irgendwie Norman Fosters Käseglocke, da habe ich mit Marco Bülow über Lobbyismus geredet, ein wieder
das
brandaktuelles
cool.
Thema.
Ja.
Genau. Und sowas, also total verschieden. Ich glaube, jetzt kommt noch eine, die heißt irgendwie Vielfältigkeitsgeplapper oder so ähnlich. Mhm. Mit Gregor Gysi war gemütliches Gegenwartsgeplapper. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Okay, also vielleicht machen wir was mit dem Motto für meine Oberbürgermeisterkampagne. Das ist nämlich Zukunft entscheidet sich hier. Das ist gerade so mein wirklich Motto, das mich sehr bewegt und mir sehr gut gefällt. Ja, vielleicht machen wir was im Sinne von Zukunft entscheidet sich hier von der Spree an den Rhein.
Ja, das klingt sehr schön.
Da können wir ja noch ein bisschen dran feilen, aber das gefällt mir auch schon gut.
Okay, genau. Ich meine, es ist ja erstmal ein Arbeitstitel. Wir können ja immer noch den modifizieren, wenn wir möchten. Und genau, dann haben wir vorhin schon, ich weiß nicht, ob es schon auf Tape war oder noch nicht, aber wir haben über Lippenstifte geredet. Was ist deine Lieblingslippenstiftfarbe und hast du eine Empfehlung an Lippenstift? Ich finde das immer ein schönes Thema.
Ich gehöre ja zu denen, die immer so extrem haltbare Lippenstifte brauchen, weil ich ansonsten nach kürzester Zeit gar keinen Lippenstift mehr habe. Ja, aber ich mag sehr gerne so unterschiedliche Schattierungen von dunklem Rot. Da habe ich jetzt gar nicht so die eine Farbe, ja, wo ich sagen könnte, das ist mein Top-Lippenstift, aber so bis hin zu Bordeaux-Farben, das gefällt mir sehr gut. Muss ja auch nice. Muss zum Style passen.
Genau, das stimmt. Man muss aufpassen, dass es sich nicht beißt und so weiter. Ich kenne das. Ich meine, ich mag auch Lippenstift sehr gerne und ich hole mir immer gerne Empfehlungen rein. Deshalb, also ich kenne das aber auch, dass der nach Möglichkeit halt kussecht sein sollte. Also das heißt ja einfach nur, dass er lange hält. Und
Und man muss aufpassen, dass man ihn nicht auf den Schneidezähnen hat. Mhm. Das ist ganz schrecklich.
Ja, oder auch halt an der Seite. Das passiert mir hin und wieder leider manchmal, aber es ist auch noch wem ganz anders passiert. Und zwar waren ja Charles und Camilla in Berlin und dann sind die vorm Adlon da so langgelaufen und eventuell hatte Camilla Lippenstift auf den Zehen und ganz eventuell habe ich mir gedacht, das sagt ihr ja keiner. Und dann habe ich ihr das ins Ohr geflüstert. Naja, mein Gott, das ist meine Geschichte mit Camilla.
Aber das finde ich extrem nett von dir. Ich hasse das, wenn man also beispielsweise auch die Wimperntusche verschmiert hat, ja, und man rennt den halben Tag durch die Gegend und hat die Wimperntusche verschmiert und wird gegebenenfalls auch noch fotografiert und keiner sagt es einem. Das macht mich immer total sauer. Das habe ich manchmal genau. Mit meinem Mann. Da kriege ich die Vollkrise. Oh. Ja, ich sage ihm immer, du musst mir sagen, ja, wenn ich irgendwie bis auf die Nasenspitze meine Wimpern tusche, habe ich gar nicht gesehen.
Dann guck mir in die Augen.
Aber soll ich noch zum Abschluss was über Charles und Camilla erzählen? Ich habe nämlich eine ganz wunderbare Funktion im Deutschen Bundestag, die halt nicht jetzt so im Vordergrund steht, die habe ich aber schon seit 10 Jahren und ich liebe die sehr. Ich bin nämlich stellvertretende Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. Ich habe ja schon erzählt, wow. Ja, meine Liebe zur Insel und ich finde das auch ganz wunderbar. Der Bundestag hat, ich glaube, insgesamt 47, also bitte nicht festnageln, aber so ungefähr Parlamentariergruppen, wo deutsche Parlamentarier in einem engen Austausch sind mit Parlamentariern aus anderen Ländern. Also deutsch-französisch, deutsch-israelisch und wir halt deutsch-britisch. Und wir engagieren uns halt für eine gute Kooperation mit England, machen viel so kulturelle Sachen, sind jetzt leider auch ziemliche Brexit-Experten wider Willen. Ja, aber zu den Besonderheiten gehört auch, dass wenn beispielsweise Charles und Camilla in Berlin sind und der Botschafter einen Gartenempfang gibt, dann wird der Vorstand der deutsch-britischen Parlamentariergruppe eingeladen. Und so hatte ich nämlich auch das Vergnügen, mit Charles und Camilla zu sprechen. Und ich fand die wirklich total nett und total nahbar. Und ich habe mit Charles über Ökolandbau gesprochen. Weil der ein großes Interesse an Ökolandbau und an glücklich aufwachsenden Schafen hatte. Und so wundert man sich manchmal, wie man als Westerwälder Mädchen dazu kommt, auf einer Gartenparty mit Prinz Charles über glückliche Schafe zu sprechen.
Das ist doch auch was. Also das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Genau, auf einer Gartenparty mit Prinz Charles. Über Schafe reden. Oh, das ist auch eine herrliche Anekdote. Das war dann diese große, angepriesene Party beim Botschafter in seinem Garten dann wahrscheinlich, ne?
Ja, die war gar nicht so groß. Aber sehr, sehr schöne Party.
Ja, und wahrscheinlich auch super exklusiv, ne?
Ja, klar. Und unter ganz großen Sicherheitsvorkehrungen findet sowas natürlich statt.
Ja, ich meine, muss es ja zwangsläufig. Es sind ja so Royals. Also, ja. Ja, gut, dann hast du, also ich meine, ich habe jetzt noch überlegt, man könnte sonst vielleicht auch irgendwas mit, weiß ich nicht, Royals und die Grünen oder so, fände ich auch witzig als Thema oder so. Also als Titel. Obwohl, das mit Zukunft entscheidet sich hier ist auch schön. Also ich meine, wir können ja sonst nochmal hin und her.
Oder nimm doch vom Rhein an die Spree und wieder zurück.
Das machen wir. Mein Gott, das ist doch süß. Dann ist es auch nicht so lang und in die Folgenbeschreibung kann ich ja schreiben, was auch immer ich möchte.
Genau.
Also natürlich nur, worüber wir gesprochen haben. So, und wieder zurück. Ist notiert. Super, dann habe ich, glaube ich, soweit vorerst alles gefragt. Also ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden weiter quatschen können. Ich hätte auch noch eine Menge an Fragen, aber wir wollen ja den zeitlichen Rahmen jetzt hier nicht unnötig strapazieren. Insofern würde ich fragen, hast du noch abschließende Worte, die du gerne loswerden möchtest, um dich nicht so abzuwürgen?
Nö, erstmal einfach ganz herzlichen Dank. Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch mal nicht jetzt so total fachlich, ja, über bestimmte Themen zu sprechen, sondern auch mal locker. Ich glaube, das hören die meisten Menschen auch viel lieber an. Und dann toi 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 für heute Nachmittag.
Danke.
Dein Vorhaben.
Genau, mündliche Prüfung, here we go. Also wenn die Folge veröffentlicht wird, ist sie dann wahrscheinlich schon 3 Wochen her. Aber genau, mal gucken. Danke auf jeden Fall. Ich hatte auch sehr viel Spaß, hat mir große Freude bereitet, dir meine blöden Fragen stellen zu dürfen. Und genau, schön, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns bei einer der nächsten Veranstaltungen im echten Leben dann wieder treffen können. Und ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Ihr von der Grünen Bundestagsfraktion, ihr schmeißt die besten Empfänge. Das ist immer, da wird am besten aufgetischt und es macht am meisten Spaß.
Da legen wir auch Wert drauf, ja. Wer viel arbeitet und viel diskutiert, ja, der soll das auch in einem schönen Rahmen können.
Ja, auf jeden Fall. Und den schafft ihr.
Super.
Dann ganz herzlichen Dank und hab auch du noch einen schönen Nachmittag. Und naja, hab noch einen schönen Tag. Es ist noch morgens. Und dann hoffentlich bis ganz bald.
Danke dir. Tschüss, Christina.
Tschüssi.